Schönen guten Tag. Hier sind wir wieder, die zwei eloquenten, extrovertierten Radiogesichter. Hallo Aha. Wolfgang, grüß dich.
Hallo Chris. mal wieder von hier aus dem Wald bei Chemnitz. Und ja, die Beschreibung war sehr treffend. Deswegen sind wir auch nicht im Fernsehen.
Das stimmt. Und keine YouTube-Stars.
Ja, das auch nicht. Weder Fernsehen noch
YouTube,
gar nichts.
Also ich so manchmal, bin ich ja bei YouTube zu sehen. Aber eher weniger. Aber gut, wir steigen mal gleich hier so schön ein und ich erzähle euch mal, worum es denn heute geht. Schnallt euch schon mal eure Joggingschuhe an oder ja, macht es euch gemütlich, ganz wie euch beliebt. Heute geht's nämlich um Shadow Dancer fürs Mega Drive. Wir besprechen Technosofts Ballerhit Elemental Master. Wir haben nacktes Grauen und viel Brüste mit Elvira. Und ansonsten jede Menge Neuerscheinungen, die im März 1991 so rauskamen. Dafür nehmen wir wieder wie gewohnt die Powerplay, diesmal März 1991. Und die Videogames 191, das war das Heft vom ersten Quartal 1991. Da nutzen wir die PDFs von Kultmax. Gerne da mal auf die Seite schauen. Der freut sich auch über Spenden jeglicher Art. Es ist wirklich ein tolles Archiv. Schaut da gern mal rein. Ja, aber bevor wir da irgendwie loslegen, würde ich jetzt mal sagen, lass uns ganz entspannt anfangen. Was hast denn so gespielt in den letzten paar Wochen?
Was habe ich gespielt? Leider viel zu wenig, weil ich auch auf der Rückfahrt von Stuttgart hierher hatte ich leider eine kleine Panne mit dem Auto. Da gab es viel Stress drumherum, ist niemandem was passiert, aber alles ein bisschen nervig und habe mich mehr oder weniger nur auf die Spiele jetzt konzentriert, die hier in unseren Ausgaben zu testen sind. Hab mir aber mal wieder ein Spiel gekauft, diesmal sehr wenig gekauft, nur ein Spiel, und zwar ein Dragon Force US. Und damit habe ich endlich meine vier Artworks von der CD von diesem schönen Spiel, habe ich jetzt endlich alle zusammen. Und es war auch noch, ich sag mal, übersichtlich teuer. Dafür, dass es komplett war, sogar mit dem Modulsticker, war es wirklich, war es okay zumindest.
Ansonsten, was zahlt man dafür?
100, 120 habe ich gezahlt.
Und okay. Modulsticker bedeutet, dass man so für die RAM-Karte,
genau, also für die RAM-Karte,
für die Speicherkarte beim Saturn.
Genau, für die Speicherkarte, wo man die Spielstände extra noch speichern konnte. Da hatte Working Designs bei den Dragon Force jeweils passend zum CD-Artwork, wenn ich mich recht entsinne, hatten die auch solche Aufkleber mit reingelegt. Und das war jetzt tatsächlich der erste Aufkleber, den ich noch nicht verklebt gekriegt habe irgendwo. Also das war schon sehr schön, sehr schönes Ding.
Cool, ja. Nach 20 Jahren und immer noch nicht verwendet. Schick.
Ja, wirklich gut.
Okay.
Mehr nicht, aber bei dir ist bestimmt ein bisschen mehr dazugekommen, oder?
Ich frage mich manchmal, also auf der einen Seite denke ich immer so, ich habe keine Zeit für nichts und kümmere mich um so viel Sachen irgendwie und habe immer zu tun. Und am Ende, wenn ich mir dann jetzt so aufschreibe, was ich im letzten Monat gespielt habe, ist es doch gar nicht so wenig. Mhm. Ich habe zum Beispiel direkt nach dem letzten Podcast, wo wir kurz über Dragon Egg gesprochen haben, mhm, und dass das ja so ein bisschen ein Hidden Gem ist und dass wir das ja früher oft auf der PC Engine gespielt haben, habe ich das angefangen wieder und fand das super. Also das ist halt einfach ein schön gemachtes Jump'n'Run mit so einem, wie sagt man denn, ein Auflevel-System. Also man findet immer so kleine weiße Kügelchen und irgendwann sitzt man, am Anfang ist man komplett ohne Drachen unterwegs, dann wächst der Drache hinten aus dem Rucksack raus, genau, und kann dann Feuer speien und irgendwann reitet man halt diesen Drachen und kann mit dem auch fliegen. Und ja, ist einfach ein wirklich nettes Jump'n'Run, was richtig Spaß macht und auch eine schöne Musik hat. Das ist hier von Miyazia.
NCS.
Mhm. Weißt schon. Also NCS.
Masia, genau. Mhm.
Genau, genau. Cool. Dann habe ich erneut Castlevania 4, also Akumaju Dracula, durchgespielt auf dem Super Famicom, weil ich den Podcast gehört hatte über die 16-Bit-Castlevanias vom Telespielabend. Mhm. Und da, den habe ich halt irgendwie auf dem Weg in die Arbeit gehört, den Podcast, und habe dann gedacht, Mensch, da hast du mal wieder richtig Bock drauf, dieses Castlevania zu spielen, was ja tatsächlich auch mein erstes Castlevania war. Und ich erinnere mich, da stehe ich gerade vor Count Dracula, und den habe ich noch nicht erlegt.
Hast aber vorher alle Extras geholt, oder?
Ja, ja, ansonsten ja, ja. Alles, stehe genau da jetzt davor. Und das Lustige ist, ich spiele es auch so richtig oldschool, ohne Save States oder so, sondern habe auch immer das hatte ja so ein Passwortsystem.
Genau.
Und früher hat man sich das Passwort halt irgendwie aufgezeichnet mit Bleistift, und jetzt macht man halt einfach schnell einen Screenshot mit dem Handy. Herzlich. Das ist das einzig Moderne, was ich an diesem Spiel übernehme.
Ja, cool.
Dann habe ich mir auf dem Saturn Darius 2 angeschaut und war völlig geflasht, wie cool dieser Zoom-Effekt ist. Also, dass man quasi das Spielfeld, den Bildschirm, den man spielt, das normale Darius war ja in den Arcades auf zwei oder drei Bildschirme verteilt. Und dementsprechend kann man das halt zu Hause nicht ganz so gut darstellen. Und da ist es aber auf dem Saturn so gemacht, mit dem L- und R-Knopf kann man quasi rein und raus zoomen. Und das hat mich, das Spiel ist 20 Jahre alt und ich habe das vorher nicht gewusst. Und ich war völlig begeistert.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe das damals, zu meiner Saturn-Zeit hatte ich das auch und habe das auch gespielt. Fand es aber damals so, ja, da fand ich Darius Gaiden damals viel besser.
Aber absolut, absolut. Das habe ich im Übrigen auch kurz angespielt, jetzt wo du es sagst. Das habe ich mir zwar nicht mit aufgeschrieben, aber da habe ich auch kurz reingeschaut. Das ist ja auch sehr cool, ja. Dann habe ich am PC das Cyber Shadow angefangen. Angefangen deshalb, weil es bockschwer ist. Es ist so schwer, dass ich da irgendwie nicht mehr so die richtige Lust jetzt drauf habe. Da hat auch der Jo Hesse, der Large, hat einen schönen Blogbeitrag bei uns dazu geschrieben. Und ja, und der sagt genau das Gleiche. Also es ist halt einfach wirklich sehr schwer. Er hat es durchgespielt. Ich habe im Moment ein bisschen die Lust dran verloren. Und ansonsten habe ich dann die Spiele gespielt, die wir jetzt eben dann auch besprechen werden. Deswegen werde ich da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Also Shadow Dancer, Elemental Master und Magical Head habe ich mir angeschaut. Und ja, bin so viel dazu. Also Elemental Master begeistert mich nach wie vor. Shadow Dancer ist ganz solide. Und Magical Head, da führe ich nachher etwas mehr dazu aus, wenn wir zum Test kommen.
Okay.
Und auch gekauft habe ich mir ein ganzes Stück mehr als du. Es ist, ich weiß auch nicht, irgendwie, es eskaliert jedes Mal. Und am Ende denkt man immer so, man gönnt sich ja gar nicht mehr so viel, und dann am Ende, ja doch, kommt immer ein bisschen was zusammen. Es kam den Monat an, einmal das Cotton Reboot für die Switch, was echt cool geworden ist. Tolles Spiel. Also es ist halt quasi das klassische Cotton, wie man es auch schon von PC Engine kennt. Und einfach in schönerer Grafik und immer noch Hexe reitet Besen und macht Spaß. Kann man nichts verkehrt machen. Dann habe ich endlich noch ein Paprium bekommen. Das ist auch von einem Retroplace-User, beziehungsweise einen, den ich halt übers Maniac-Forum kenne. Der Timo, Grüße, der uns so schön gelobt hat mal, dass wir sein Lieblingspodcast wären.
Sehr gut.
Genau, von dem habe ich noch ein Paprium bekommen, wobei ich da gestehen muss, ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht, warum das ach so krass gelobt wird. Ich finde es schon irgendwie ganz schön, aber ich flippe jetzt nicht völlig drauf aus. Das ist halt mal irgendwie ein netter Brawler, aber viel mehr irgendwie für mich auch nicht. Mit irre großen Sprites. Das schon. Also für das sind wirklich irre, wie groß die sind. Dann habe ich mir das Darius Extra fürs Mega Drive gegönnt. Das ist quasi dieser Port, den es auf dem Mega Drive Mini gab, in Modulform direkt von Columbus Circle. Und eben nicht dieser Port, also PCE Works hat ja selber da eine Version gemacht, die auch recht schick ist. Aber jetzt gibt es eben quasi mit offizieller Lizenz, gab es das auch in Japan.
Okay. Gibt es nur in Japan, oder?
Das gibt es, nein, das gibt es auch in hier von Strictly Limited Games.
Okay.
Hier Stuttgarter.
Ja,
aber genau. Da gibt es es noch nicht. Also es wird immer noch nicht ausgeliefert.
Okay.
Dann kam noch für die PlayStation 4 Project Starship X, Wobei ich gestehen muss, das habe ich noch nicht angespielt. Das habe ich mir ganz kurz auf Steam mal angeschaut und fand es ganz, ganz nett irgendwie. Und dann irgendwo hatte ich auch gelesen, dass irgendjemand war sehr begeistert davon. Und dann habe ich mir gedacht, das bestelle ich mal. Das ist wieder so ein typischer Fall von jetzt schnell kaufen, bevor es dann irgendwann ausverkauft ist. Das gab es bei PlayAsia. Und es gibt noch ein neues Super Famicom-Spiel. Das heißt Nekotako. Das habe ich mir auch gekauft. Und das ist ein Jump'n'Run mit Puzzle-Elementen. Ich habe es nur mal so kurz angeschaut und bin noch nicht so sonderlich da durchgestiegen. Muss ich noch zeigen, ob das gut war. Aber auch da war wieder so, irgendjemand hatte auf Facebook geschrieben, dass das recht limitiert erscheint. Mhm. Und dann habe ich dann gedacht, komm, bestellst es halt schnell bei Amazon Japan. Und okay. Ja, kam.
Ist aber eine neue Entwicklung.
Ist eine komplette Neuentwicklung, okay. Genau. Okay. Nicht, ich glaube nicht mal irgendwie so ein Port von, was es früher gab hier von diesem Famicom, nicht Famicom Disk System, sondern das andere.
Satellaview.
Mhm. Genau. Also nicht sowas, sondern wohl tatsächlich eine komplette Neuentwicklung.
Okay.
Und ich bin über meinen eigenen Schatten mal wieder gesprungen und habe doch mal wieder was vorbestellt, was ich ja nicht so oft mache. Aber es ist von Geekline über Kickstarter die PC Engine Anthology. Und diese Anthology-Bücher von Geekline, die mag ich ja ganz gern. In der Hoffnung, dass es wieder gut verpackt ankommt. Ich glaube, du hattest da das Problem, gell?
Ich hatte das Problem mit zwei PlayStation. Die kamen beide beschädigt an. Und das war, ja, das war doof. Also wirklich nur einen leeren Karton geschmissen. Und das hat mich genervt, ja. Ja. Aber gut.
Und prompt heute ist der Kickstarter eben ausgelaufen.
War super schnell gebackt, ne? Das war doch nach ein paar Stunden.
Ja, die haben 100.000 Euro haben die eingenommen. Wenn ich das richtig.
Wie viel wollten
komplett
die?
Irre.
30 oder sowas, ne?
Ich glaube 30.000, ja. Aber das ist richtig durchgestartet. Aber bei denen denke ich auch, dass das funktionieren wird. Ich habe alle anderen Anthology-Bücher von denen. Und klar hat sich das immer mal, ich kann es nicht mehr genau sagen, zwei, drei Monate oder was immer mal verschoben. Aber halt nicht so anderthalb Jahre später oder so. Ja. Und das ist natürlich dann schon ganz cool. Ja. Und das war es bei mir eigentlich. Das war's dann schon. Ich hoffe wieder mal, dass meine Frau den Podcast nicht hört. Wobei, wie gesagt, ich darf da ja immer alles ein bisschen gut was gönnen. Ja. Ansonsten, weil ich vorhin gesagt habe, dass ich ja doch ab und an bei YouTube bin, immer mal. Ich war beim Retalk-Podcast. Retalk, das ist von dem YouTuber Re, der auf seinem Channel sowohl Spiele bespricht, als auch Unboxings von Retro-Titeln macht, seine Blu-ray-Sammlung bespricht. Und der hat eben auch einen, das nennt sich Retalk, das Format. Und das ist quasi ein Podcast, wo aber eben auch die Kamera mitläuft. Und da hat er mich ein bisschen interviewt über so die Sachen, die ich so treibe, über Retro-Plays, über Retro-Börsen. Wir haben über alte Punkrock-Scheiben gesprochen. Und ja, ist eigentlich, ich glaube, die Dreiviertelstunde ist ganz hörenswert.
Ja, war ganz witzig. Das Goldene,
du hast es schon gehört?
Der goldene Handschuh.
Hör mir auf. Er empfiehlt mir den goldenen Handschuh, den Film. Und ich habe am nächsten Abend oder sogar am selben Abend habe ich den noch angefangen. Und der Film macht echt Schmerzen. Der tut weh.
Ja,
weil das alles so siffig irgendwie ist.
Ja.
Aber ja, wir sind ja nicht der Film-Podcast.
Genau.
Dementsprechend, da springen wir jetzt einfach mal drüber und ja, wollen wir gleich einsteigen, oder? In die Powerplay 391.
Ja, dann lass mal einsteigen, genau.
Also ich habe begonnen bei der Seite 13. Davor habe ich nichts gefunden, bis auf eine hässliche West-Werbung für die Zigarettenmarke West. Die gleiche ja, die Seite
so 2 schön. Ist. Ich fand ja das Cover ganz witzig. Das ist ja Space Quest 4, wo sie quasi irgendwie die Space Quest 4 Leute irgendwie eine Powerplay in der Hand haben, wo vorne drauf, wer ist das? Der Anatol hier Daumen hoch macht. Eigentlich ganz witziges Cover.
Ah, siehst du mal, das habe ich überhaupt nicht so. Ich habe nur Schweinenasen gesehen und Irokesenfrisur und habe überhaupt nicht da groß drüber nachgedacht, wie das halt so meine Art ist.
Ja, ja, ist schon okay. Du bist natürlich direkt bei der West-Werbung hängen geblieben.
Ja. das Witzige ist, warum ich eigentlich die Seite 13 dann erwähne, also eigentlich geht es ja um die Wintermesse CES in Las Vegas. Aber ich habe den Bericht tatsächlich komplett von vorne bis hinten gelesen und fand irgendwie nicht so extrem viel Erwähnenswertes. Außer vielleicht witzigerweise auf Seite 10, wenn du dir anschaust den Screenshot zu Sports Simulated Boxing.
Herrlich, ne?
Und die 3D-Grafik da. Und das wird halt quasi, ja, nicht wirklich abgefeiert, aber halt einfach so Boxen in der dritten Dimension. Und wenn du die Grafik siehst und was wir heute, sogar schon vor 10 Jahren, also 20 Jahre später quasi, was da möglich war an Grafik mit hier Fight Night, was es gab, die Fight Night-Reihe von Electronic Arts.
Genau.
Das war halt natürlich ist eine ganz andere Liga und sieht halt sensationell aus.
Ne? Ja, aber hier kann ich mich noch dran erinnern, an das 4D-Boxing. Da gab es doch noch mehr so 4D-Sports, irgendwelchen Kram, ne?
Das war, glaube ich, eine ganze Reihe von Brotherbound, richtig?
Ja, ne?
Ja. Was ich eigentlich erwähnenswert dann fand, ist Seite 13 bei Sega. Mhm. Das ist echt Hammer. Bunter und rasanter ist Sonic the Hedgehog, das beim Testspielen positiv auffiel. Und das ist alles, was zu Sonic gesagt wird.
Ja.
Und dann ist irgendwie so 3 Jahre später Siegeszug, weltweiter Siegeszug von Sonic.
Ja.
Fand ich irgendwie sehr, sehr cool, dass das nur so eine kleine Randnotiz quasi ist. Und ja, fand ich echt Hammer.
Ja, und da wird ja auch noch, Wings of War wird auch noch genannt, was ja das Gynok ist. Ne?
Gynok, genau.
Genau.
Ja. Also Wings of War hieß es ja in den USA.
In den USA ist, glaube ich, so, genau, stimmt.
Genau, genau. Und ja, auch Gaiaris wird kurz angesprochen zumindest. Also ja, dieser ganze Messebericht gab irgendwie nicht so extrem viel her. Deswegen würde ich sagen, den übergehen wir auch so ganz galant, wie das so unsere Art ist. Wobei auf Seite 14 finde ich noch sehr cool, ein Bild von Ron Gilbert in sehr jung. Und ich habe ja Ron Gilbert mal getroffen. Beziehungsweise er hat mich.
Ja.
Und tatsächlich, eigentlich hat er ja eher mich getroffen, weil er war, er hat ja ein Spiel rausgebracht 2013, das hieß oder heißt The Cave.
Ja.
Und auf seiner Promotour war er zusammen mit Fabian Döhler, der damals schon, warte mal, war das Sega noch in München? Ich weiß es gar nicht genau. Auf alle Fälle, der Fabian hat da Promo mit ihm zusammen für das Spiel gemacht. Und dann stehe ich irgendwie, ich meine, es war Dezember, komme ich morgens in den Laden und dann fährt Fabian vor. Und auf einmal steht er mit Ron Gilbert bei mir im Laden. Das hat mich richtig so, ja, fand ich Hammer.
Herrlich.
Und dummerweise hatte ich kein Monkey Island da, was er mir hätte signieren können.
Naja.
Aber mei. Irgendwas ist ja immer.
Irgendwas ist immer. Dann halt beim nächsten Mal.
Ja, genau. Genau, richtig. Wenn irgendwann mal die ganze Pandemie-Geschichte und so weiter vorbei ist, dann kann ich auch endlich wieder Ron Gilbert treffen.
Genau, genau.
So wird's. Dann blättern wir doch gleich weiter auf die Seite 18. Auf Seite 18 wird SWIFT vorgestellt, was als Abkürzung wohl gilt für Silkworm 4, wobei ich mich dann so ein bisschen frage, was aus Silkworm 2 und 3 wurde.
Ich kenne auch nur das erste Silkworm. Ja.
Ich kenne das erste noch, was ja ursprünglich ein Arcade-Automat war und dann umgesetzt wurde halt auf Amiga.
Und es war ein Side-Scroller.
Genau, richtig. Wo der Player 1 konnte einen Hubschrauber oder einen Jeep halt steuern und der andere Player dann den eben auch Jeep oder Helikopter.
Das andere, genau.
Und das war super. Also auf dem Amiga habe ich das viel gespielt. Das Silkworm 4 war dann eher, ja, wieder so Typ, ich will ja nicht drauf rumreiten, aber es war wieder so ein typisches Euro-Schmuck. Das war, ja, super schwer fand ich das und ich habe es dann, apropos super, ich habe es, glaube ich, auf dem Super Nintendo dann am ehesten noch gespielt, als US-Version Firepower 2000.
Ah, stimmt, aber Super Swift war es in Palland, ne?
In Palien, genau. Und auch in Japan.
In Palien. Und fürs Mega Drive hieß es Mega Swift und das habe ich auch mal vor Monaten mal gespielt, aber da war es genauso wie Battle Squadron. Es sah natürlich deutlich besser aus als Battle Squadron, aber genau dasselbe. Nee, kein Bock.
Ich erinnere mich nur noch, das Schussgeräusch, also wenn du was getroffen hast, das klang, glaube ich, so cool. Das war wie so ein, klar, ich wollte jetzt sagen, klingt wie ein Laser, aber niemand kann sich da drunter was vorstellen. Das hat so ein Grrrt gemacht irgendwie. Das ist so ein Brazeln, wenn du weißt, was ich meine. Das war ziemlich cool.
Ich meine mich zu erinnern, aber kann auch was anderes gewesen sein. Aber ja.
Naja, wir schreiten voran, blättern auf die Seite 22. Renegade ist gegründet, die Software-Rebellen, die so Meisterwerke. Man darf meine Finger, wie nennt man das? Da gibt es so einen schönen Ausdruck dafür. Ich mache Gänsefüßchen in der Luft.
Und sage, ja.
Ja, ich bin kein großer Fan von Gods und Magic Pockets und so weiter. Aber zumindest Der Grafikstil war irgendwie ganz cool. Nur spielerisch fand ich sie halt nicht so dolle.
Ich kann mich erinnern, dass ich das Gods habe ich auf dem PC echt viel und echt lange gespielt, weil es halt in VGA wirklich gut aussah. Mhm. Aber es war kein gutes Spiel, meiner Meinung nach. Ich habe es jetzt mal neulich auf dem Super Nintendo.
Ach, Super Nintendo auch.
Auch für richtig. Super Nintendo auch, ja. Ich habe ja noch ich hatte doch von vor Jahren noch die leere Verpackung von dem Gods für das Super Nintendo. Und habe dann jetzt neulich mal vor, keine Ahnung, 2-3 Monaten, ich weiß gar nicht, ob es damals erwähnt hatte oder ob es im Sommer schon war. Da habe ich jedenfalls mal das Gods Modul plus Anleitung halt irgendwo relativ günstig geschossen und habe es natürlich dann mal ausprobiert, ob es noch läuft auf dem Super Nintendo. Und ja, es ist nicht besser geworden. Es läuft, aber ich habe es dann kurz 10 Minuten probiert und habe es dann wieder in die Schachtel gepackt und jetzt steht es komplett bei mir im Schrank.
Das wäre bei mir so ein typischer Fall von kommt dann doch aus der Sammlung irgendwann mal raus.
Ja, irgendwann mal, aber die Verpackung ist halt wirklich neu.
Ja gut, dann muss man es natürlich
behalten. Die Bibliothekenverpackungen, weißt du, die da ewig rumstanden. Naja.
Anyway. Aber eigentlich ist es fast schon tragisch, dass wir über Renegade nicht mehr zu sagen haben, als dass wir ein Super Nintendo Gods Modul davon haben.
Aber gab es denn da noch mehr von denen? Was gab es denn da noch? War das noch Soldier of Fortune, wie hieß es? Chaos Engine, oder?
Genau, Chaos Engine war von denen dann später oder in dem Zeitraum. War nicht noch das Kadaver?
Kadaver?
Haben die nicht auch Kadaver gemacht?
Das war doch dieses
ja, doch, ich lese es hier ja gerade. Ja, ja. Von Xenon über Speedball bis hin zum aktuellen Hit Kadaver lieferten sie grafisch wie spielerisch exquisite Programme ab.
Ah, okay.
Gut. Genau. Also, ja, wir sind wieder mal top informiert.
Wie immer.
Naja, wir blättern weiter, Seite 24. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging. Ich habe zwar Space Quest 4 nicht gespielt, aber ich habe diesen Screenshot damals gesehen, der eben da auf Seite 24 auch zu sehen ist, mit dem Charakter, der halt unten da aus dem Gullideckel rausschaut. Und da war man zu der Zeit schon echt weggeblasen, wie toll das ausgeschaut hat. Also VGA-Grafik ist schon, ja,
also war damals absolut top-notch. Also die Grafik von Space Quest 4 war der Knaller. Also das war richtig, richtig gut. Ich habe es, glaube ich, eine Weile gespielt, aber viel zu lange her.
Du hattest ja damals einen PC, der VGA schon hatte, gell?
Ja, genau. Also das sah wirklich abartig gut aus. Ja, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Okay. Dann, ja, die Hörer wissen das ja schon. Also Computerspiele ist nicht ganz unser Metier. Es sind immer die Videospiele, wo wir uns dann lang und breit drüber auslassen. Wobei ich diesmal versuchen möchte, mal nicht wieder 2 Stunden zu reden. Schauen wir mal. Die Seite 30. Ich wollte es überspringen, du möchtest drüber reden. Du hast Redebedarf, sag was dazu.
Die Seite 30? Was ist denn die Seite 30? Ich sehe das hier gar nicht.
Das ist der Powerplay-Comic.
Ach, das ist der Comic. Der Powerplay-Comic. Also ich fand's lustig. Da haben die Powerplay-Redakteure haben so eine Art, wie so ein Comic gemacht. So ungefähr so Comic-Zone-mäßig halt. Und haben halt dort Bilder von sich gemacht, die dann so nachkoloriert. Also es sieht schon sehr, man würde heute wahrscheinlich cringy sagen oder sowas.
Ich wollte gerade sagen, das Wort, was du suchst, ist trashig.
Fremdschämig, aber es ist halt harter Cringe, aber es ist schon sehr lustig auf der zweiten Seite, dieses Bild, wo der Michael Hengst am Boden liegt mit einer aufgemalten Axt in der Brust und drunter steht, am Ende sind alle Wertungen friedlich und basisdemokratisch ausdiskutiert. Super. Und alle stehen da und hängen sich an der Gurgel und also, ja. Ich konnte mich daran erinnern, wo ich durchgeblättert habe, dass ich es lustig fand, damals zumindestens.
Naja, das waren ja auch unsere Helden, darf man ja immer nicht vergessen. Ja, und der Comic ist ja ursprünglich entstanden, weil eben das ein Jahr Powerplay als eigenständiges Magazin ist. Also die haben Jahrestag.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Mhm. Steht auch vorne gleich direkt. Passend zum einjährigen Jubiläum der Fachzeitschrift Powerplay gelangten sensationelle Dokumente an die Öffentlichkeit. Genau. Ja, naja, war schon irgendwie... Ja, Mei. Wenn, ich denke mal, würde das der Christian mit seinen 16 Jahre alten Augen sehen, würde er da auch noch drüber lachen können.
Fände das auch super.
Ja, sowas, ja. Wir beamen uns zur Seite 44, weil ansonsten die Tests mit MiG-29 Fulcrum, mit Das Boot und Battle Command und Command HQ. Sagt dir Command HQ was? Ich bin da drüber gestolpert, mir sagt das gar nichts. Nee,
gar nicht.
Es hat einfach ein Strategiespiel, was super sein soll und ein Powerplay besonders empfehlenswert bekommen hat. Naja, ich habe immer nur Nektaris gespielt.
Ja, Seite 44.
Seite 44. Es gibt Brüste.
Es gibt Brüste, stimmt. Lady in Black, Elvira. Das hieß damals, Gott, ich weiß gar nicht, wer da ankam und dann so, oh, es kommt jetzt Elvira raus und gory und ganz tolle Grafik und alles super und Rollenspiel. Ja, und dann haben wir uns das dann angeguckt und ich weiß gar nicht, wer das war. Jedenfalls, ein Kumpel fand's total super und hat es halt auch gespielt. Und dann waren natürlich immer wenn man draufgegangen ist, gab es dann irgendwie so eine Todesszene und war.
Ja, diese Elvira hat die einen nicht auch immer beleidigt?
Hat er die beleidigt?
Nee, ich glaube, die hat immer die hat halt so Domina-mäßig einfach mit dir immer geredet. Also nicht, dass ich wüsste, wie eine Domina mit jemandem redet, aber, aber ich dachte, da war irgendwas. Aber wie ist das eigentlich? Ich habe das nie so ganz gerafft. Ist Elvira irgendwie ein Charakter, den man ansonsten kennen müsste? Hat die irgendwie auch Filme gemacht oder ist das tatsächlich nur das Videospiel? Und die sieht halt einfach aus, wie sie ausschaut.
Ich meine, es gab irgendwann mal einen Film. Aber am Anfang war das irgendwie eine, die, glaube ich, so eine Horrorfilme oder Horrorshows im Fernsehen moderiert hat. Also irgendwie so Ansagerin oder so.
Ah, man sollte einfach das Powerplay-Intro lesen. Die schrille Gruselbraut Elvira verbreitete Angst und Schrecken bislang in grotesk-komischen Horrorstreifen, die zum Teil ihren Weg auch in deutsche Videotheken gefunden haben.
Ja.
Ha, habe ich nie gesehen. Mich haben Horrorfilme ja auch nie interessiert.
Ich habe da auch keinen gesehen. Keine Ahnung.
Ja, Elvira halt.
War immer sehr freizügig, ja. Die Powerplay hat sich hier bei den Wertungen nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, sondern hat eher gesagt, findet sie nicht so toll. Ich glaube, in anderen Zeitschriften wurde es über den Klee gelobt und die fanden es total super.
Welche anderen Zeitschriften denn, Wolfgang? Die mit A anfangen?
Ich glaube, die fanden das total super.
Aber eigentlich finde ich lustig, Grafik 76%, Sound 68%. Also eigentlich grafisch und soundtechnisch schon mal ganz cool, aber dann spielerisch 42.
Ja. Nee, kann nix, sah gut aus,
hat kann
gut
halt geklungen. Nix.
Aber das war's dann wahrscheinlich schon.
Ja. Dann blättern wir einfach weiter auf die Seite 45. Und nein, wir reden nicht über Ubitus, was besprochen wird, sondern wir können kurz über Pang reden. Pang mochte ich wirklich gern. Ist halt eine Automatenumsetzung. Und ist dieses unten, also was ich sehe auch gerade, der Hersteller damals für die Heimcomputer war Ocean. Mhm. Ocean hat ja wahnsinnig viel geportet.
Ja.
Zusammen mit US Gold haben die ja immer sich da die Lizenzen hin und her geschoben. Ja, war einfach ist ein Spiel, wo man mit einem kleinen Manschgall unten langläuft, was nach oben eine Harpune schießt. Es gibt diverse Extras, dass man eben so ein Dauerfeuer hat und was gab es noch? Dass man mehrere Male nach oben schießen kann und oben fliegen eben Luftballons rum, die dann eben sich immer teilen und irgendwann dann komplett weg sind. Und Ziel des Spiels ist einfach, dass am Ende der Bildschirm komplett leer ist.
Habe ich eigentlich nur auf der Engine gespielt, das Super Pang, ne?
Stimmt, da gibt es ein sehr schönes. Ja, genau. Viel mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen, aber das ist einfach ein schöner Arcade-Klassiker, der immer wieder Spaß macht. Dann die nächsten Computerspiele wie Teenage Turtles, also über die Turtles brauchen wir erst reden, wenn sie auf dem Super Famicom erscheinen oder auf dem Game Boy, da ist ein ganz schöner Teil, aber das, was es hier für Heimcomputer gab mit 36%, braucht kein Mensch.
Dick Tracy als totale Gurke mit 8%, nicht schlecht.
Hammer. Warte mal, da müssen wir ein schönes Zitat finden. Heilige Kalaschnikow, was für ein uninspirierter Käse. An diesem Spiel stimmt aber auch gar nichts. Die Grafik würde selbst auf minder bemittelten 8-Bit-Maschinen zu Unmutsäußerungen führen. Herrlich.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass es in der Playtime hat es, glaube ich, die Oberwertung bekommen. Das war damals so, okay, Playtime, ne, die kann nix. Das war damals.
Nee, so tatsächlich. Dann springen wir über die gesamten grünen Seiten mit Kleinanzeigen, mit Tipps und Tricks und so weiter und kommen raus auf der Seite. Naja, da sind ja immer noch ganz viele Heimcomputer-Tests. Ein E-Swat für den Amiga mit 44%, was wohl aber eher...
Ja, ja, das sind ja alles, Master System ist ja auch eher Automat. Das Mega Drive E-Swat ist ja wirklich so ein bisschen aus der Art da und neu entwickelt und das war so gut.
Aber das da haben wir ja gut
gesprochen.
Ja. Genau. Chips Challenge sparen wir uns auch auf Seite 124. Richtig. Jeder weiß, dass wir es mögen. Oh, es gibt einen 9% Test.
Auch noch.
Seite 125. Ein Spiel namens Geisha. Trotz der holden Pixelmaid ist man das
Liebestöter.
Spiel leid. Naja, ein Triebstau, soweit das Auge reicht.
Der Heinrich
Lehner. Die sind so gut. Ah, schon in der Anleitung ist von wollüstig schnurrenden Motoren die Rede und diese unfreiwillige Komik bleibt bis zum bitteren Ende erhalten. Sehr schön. Ja, 9%. Wahrscheinlich ist es heute sealed, rar.
Wahrscheinlich.
Never seen before.
Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe aber auch noch nie danach gesucht. Auf der nächsten Seite ist sehr lustig. A ist einmal auf der rechten Seite der Pierre Littbarski zu sehen. Hat sich, wie er sich irgendwie zig Controller umgehängt hat und für Codemasters Kassettenspiele Werbung macht. Total lustig.
Werbung macht, stimmt.
Und auf der linken Seite ist noch ein Test Chaos mit Verspätung, heißt er. Das ist das Dungeon Master 2 für den Amiga, was ein Jahr gedauert hat, um das vom ST auf den Amiga umzusetzen. Da ist halt der Name der Firma ist halt Programm, ne? FTL, Faster Than Light.
Faster Than Light, ja. Aber siehst du mal, jetzt habe ich gerade was. Ah, die Zusatzdiskette Chaos Strikes Back.
War das nicht der zweite?
Ah, das ist nicht Dungeon Master selber, sondern das ist DLC quasi, würde man heute sagen. Also ein Add-on. Chaos Strikes Back. Habe ich leider doch, also, was heißt leider nie gespielt? Ich habe das Dungeon Master selber halt auf der Engine gespielt, also PC Engine. Aber die ganzen Add-ons und so, das kenne ich alles auch gar nicht. Dann die Kurztests auf Seite 128. Ganz ehrlich, das klemmen wir uns alles. Es wird zum x-ten Mal Pusnik. Von 8 Tests ist 3-mal Pusnik.
Und 3 verschiedene Wertungen.
Das ist auch schön. Warum ist der Amiga? Ja, die Amiga-Version sieht aber wirklich schöner aus.
Nein.
Können wir aber wirklich gelinde drüber scrollen. Dann eine Werbeanzeige von der Gnadenlos GmbH. Da werde ich ja immer direkt wieder wehmütig. Weil da war, ach, ich weiß das noch, das war so schön, wie wir immer Sachen bei denen bestellt haben. Aber 0161, die hatten ja schon ein Handy. Ja, der Wahnsinn. Wahrscheinlich ist der Klaus da gerade in Hongkong rumgelatscht und hat sich auf dem Handy anrufen lassen. Herrlich.
Das war super.
Die Gnadenlos GmbH. Und Spiele zu Preisen. Elemental Master. Ganz aktuell quasi damals. Ja. 67,90 €. Musha Aleste. 77,90 €. Gut, die stechen jetzt gerade tatsächlich heraus, weil die anderen sind dann doch eher teuer.
Ja, E-Sword war eins meiner ersten Spiele, die ich da gekauft habe. Ich habe, glaube ich, E-Sword und Altered Beast 19 Mark und E-Sword 29 Mark. Das weiß ich noch. Das war, glaube ich, meine erste Bestellung beim Gnadenlos.
Herrlich. Und ein Super Famicom hatten sie für 570 Mark. War einfach unerreichbar für mich damals. Wenn du überlegst, das Mega Drive zum halben Preis, 270 Krass. Mark. Ach. Oder noch härter eigentlich, PC Engine GT, 660 Mark.
Hammerpreise.
Hammer. Ich weiß noch, wie ich da drauf gestiert habe und gedacht habe, das kann man sich einfach nicht leisten. Dann hüpfen wir.
Drachendonner.
Ich bin immer der Meister der Überleitungen. Wollen wir über die Pixel Drachen reden? Ist eigentlich irgendwie ein ganz nettes Ding. Was ich mag, ist, dass die Powerplay immer solche Rubriken irgendwie zwischendrin hatte. Wo du einfach mal viele Spiele und nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt mit ein paar schönen Screenshots und so. Das hat fast schon so ein Niveau, was dann später die Edge und die G gemacht haben. Genau. Das ist schon echt ziemlich cool.
Oder die M-Games oder die Maniac. Die haben ja auch immer so Specials, genau.
Oder jetzt halt, ja, richtig. Ja, ganz, ja, ist halt, es werden jede Menge verschiedenste Drachen vorgestellt, wie sie in Videospielen halt auftauchen. Vom süßen Drachen Yoshi, der damals ja ganz aktuell auf dem Super Famicom war, über den goldenen Drachen von Forgotten Worlds, über den Dragon Spirit Drachen oder als.
Und der Altered Beast Drache aus dem zweiten Level. Ja.
Oder von da unten von Dungeon Master oder von Kadaver, um das nochmal zu nennen. Ja, irgendwie nett, aber zumindest kann man es kurz erwähnen, ist halt irgendwie eine ganz schicke Sache. Und dann kommt eigentlich auf der Seite 138 im Sword of Vermilion Test fürs Mega Drive, da ist dann eigentlich so ein richtig fieser Drache.
Richtig fieser. Also
der schaut irgendwie völlig...
Bildschirmfüllend.
Ja, der schaut völlig hart aus.
Ja.
Aber du hast du Sword of Vermilion gespielt?
Nein, nicht einmal. Ich glaube, ich habe vorhin das allererste Mal dieses Sword of Vermilion überhaupt reingelegt.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ich glaube, ich habe das sogar.
Ach, ganz sicher. Ich glaube, ich habe sogar mittlerweile, ich glaube, es zweimal habe ich letztens gemerkt, wo ich meine Wand umgebaut habe.
Das ist so ein super billiges Japan-Modul, gell? Das ist so nicht mal 15 Euro, glaube ich.
Nee, ich habe es gar nicht als Japan-Modul, sondern... PAL mit diesem Lösungsheftchen. Keine Ahnung, wie ich da dran gekommen bin, dass ich das zweimal habe, aber noch nie gespielt. Und ich hatte auch vor uns gar keine Lust, weiterzuspielen, weil es irgendwie sehr langsam war. Und vielleicht habe ich auch einfach keine Geduld mehr für diese Rollenspiele, wo man ständig mit Leuten reden muss und alles lesen muss und das so ewig dauert.
So hatte ich es. Ich habe neulich Ys 1 wieder angefangen auf der PC Engine. Und habe irgendwann dann auch gedacht, oh, sind jetzt hier mal fertig mit
Spielen. Ja, man kann es halt nicht wegdrücken. Ne?
Und,
also nicht richtig.
Ja, genau. Man kann aber, wobei bei Ys kannst du die Geschwindigkeit zumindest einstellen, wie schnell die Buchstaben erscheinen.
Das ging ja noch. Schon mal aber hier zum Beispiel bei Sword of Vermilion habe ich vor uns mal eingeschaltet und neu gestartet. Dann musst du deinen Namen eingeben und dann gibt's unüberspringbare Bildchen mit Text dazu. Und das irgendwie 5 Minuten. Und ja, herrlich. Nee, hab ich tatsächlich nie gespielt, keine Ahnung.
Naja, dann springen wir gleich auf die nächste Seite. 139, Shadow Dancer. Hat eine ganze Seite spendiert bekommen in der Powerplay. Kommt auch gut weg mit 79%. Das habe ich tatsächlich heute nochmal angespielt. Witzigerweise, ich habe das früher auch nicht so arg gespielt. Ich hatte das eher verortet unter gar nicht mal so gut und weiß irgendwie nicht, jetzt bei 79% wäre es eigentlich so ein Titel, wo ich mir denke, hätte ich damals eigentlich auch schon mal spielen können. Und ich bin zweite oder dritte Stage gewesen. Ich finde es nicht so sehr leicht.
Nee, ich fand es auch nicht so leicht.
Was das Schwierige ist, dass jeder Treffer dich sofort umbringt. Mhm. Und du hast halt keine Energieleiste oder irgendwas. Wie auch bei Shinobi hast du ja wenigstens, das sind ein paar Treffer.
Da hast du 4, 5 Treffer, glaube ich. Ja. Dann, das ist schon
schöner. Genau. Und bei Shadow Dancer, der trifft dich, geht Level von vorne los. Und das fand ich jetzt irgendwie, nicht so besonders dolle. Aber es ist so ein Ding, wo ich mir dachte, das werde ich mir jetzt dann doch nochmal anschauen. Wobei das Komische ist, man sieht hier unten auf dem großen Screenshot, wie der Hund eben zu dem Polizisten rennt und den anfällt. Ja. Und ich habe das...
Hast du nicht hingekriegt?
Ich habe nicht raus... Also ich bin tatsächlich zu doof dafür. Man muss irgendwie den... Ist es so, man muss den Schussknopf lange
drücken. Den musst du lange drücken, genau.
Ja, und dann
rennt der los.
Rennt der Hund aber nicht los.
Nö. Du lädst es voll auf. Das ist ja dann so wie so eine Uhr, lädt sich das auf. Und dann musst du, glaube ich, loslassen und dann läuft er los. Oder er läuft von alleine los. Ich habe es vorhin gespielt und das funktioniert so. Du hast allerdings Gegner, also die Polizisten fällt da immer sofort an und dann gibt es so einen Gegner, der schmeißt immer so grüne Sachen, so grüne Schilder oder sowas.
Ja, den fällt er gar nicht
an. Den fällt er nicht an, da wird er dann zum Mini-Hund und dann kannst du ihn auch erstmal nicht losschicken.
Genau, das ist mir passiert.
Genau, da kannst du ihn nicht losschicken.
Okay, das ist mir passiert. Und dann kommt irgendwie gleich in der dritten oder vierten Stage eine Stelle, wo ich mir denke, na super, dass du dämlicher Köter den mit dem grünen Dings nicht anfällst, weil der steht irgendwie so blöd. Ich bin dann immer nur rum, dass ich da meine super
Attacke verwendet
habe.
Das halt, der Bildschirm leer macht. Kannst du warten, bis der wirft doch immer so komische, so eine Scheibe. Wenn er die Scheibe geworfen hat, also in dieser Wurfposition ist, dann fällt ihn der Hund an.
Mhm. Ah.
So.
Okay. Das ist ja cool. Muss ich mir dann doch nochmal weiter anschauen, weil mir hat es eigentlich recht gut gefallen.
Den Hintergrund im ersten Level fand ich schön und die Gegner fand ich jetzt nicht so cool irgendwie. Die waren irgendwie so standardmäßig.
Ja, aber cool ist zum Beispiel im ersten Level gleich, wo diese Hauswand da einreißt. Das Coole war, mir ist dann direkt der Hund in diesen Riss reingefallen.
Du Tierquäler. Fand ich irgendwie gut. Nee, ja, aber ich musste tatsächlich voll an Contra 3 denken. So an dieser, wo am Anfang so dieser Boden da aufgeht.
Das ist im Übrigen, es ist krass, der Alex von Lobotomy Retro Games. Der hat ja das japanische Contra bei uns angeboten, bei RetroPlays auf dem Marktplatz. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich schon mit der Maus drüber war und gedacht habe, ach komm, jetzt bestelle ich es einfach. Weil irgendwie will ich das noch im Schrank stehen haben. Hast du das nicht? Und am Ende denke ich mir dann wieder so, ah, muss es denn wirklich so viel Geld sein? Also nicht, dass der Preis von ihm irgendwie zu hoch wäre, sondern es ist eher halt der Situation geschuldet, dass Retro-Spiele zum Teil halt zu teuer sind.
Ja, na, ich habe ja eins geschossen auf Retro Plays letztes Jahr. Hat aber leichten Fade. Ja.
Okay.
Aber unmerklich, fast. Also mir fällt es gar nicht so auf im Schrank.
Na, schau. Im Schrank steht's
noch. Ja, und ich habe auch noch eine Plastikhülle drum, alles super.
Seite 140, es geht um Darius 2. Mein Gott, waren das viele Actionspiele. Es geht um Darius 2 und danach gleich noch um Elemental Master. Mhm. Und jetzt provozierende News von mir. Darius 2 spielt man als Super Darius 2 auf der PC Engine. Super CD-ROM. Punkt. Dann braucht man keine Mega Drive-Version.
Also ich hab's oft gespielt damals. Das gab's, glaube ich, auch mal günstig beim Gnadenlos. Und ich fand's echt schön. Und ich hab's vorhin nochmal angespielt und bin direkt wieder hängen geblieben. Vierter, fünfter Level. Und bin diesmal die untere Straße lang gegangen und der Sound vom dritten Level hat mich sofort wieder abgeholt. Also die Stage C, total super. Hat mich total abgeholt vorhin. War ich sofort wieder drin. Herrlich.
Das Beste an Darius 2 für Mega Drive ist die Box der US-Version. Die ist sowas von sexy. Ich habe das, es gab im Zuge von, ich weiß nicht mehr, 25 Jahre Darius oder so, hat Taito so Poster-Sets rausgebracht in Japan. Und da habe ich das Cover vom Mega Drive, das ist glaube ich auch das Arcade-Plakat gewesen, aber mit dem Schriftzug Darius 2 und nicht mit Sagaya. Mhm. Das habe ich mir damals gekauft. Das liegt auch hier immer noch in der Box. Das ist ganz cool. Die Box ist so mit außen auch Darius 2 Logo und Taito und so weiter alles. Also es sieht richtig cool aus. Aber das wird eines Tages hier bei mir im Büro noch aufgehangen. Ich habe einfach nur noch nicht den richtigen Rahmen. Das ist ein unglaublich geiles Bild. Ich denke mal, ich muss mal schauen, vielleicht im Blogbeitrag zum Podcast da dazu werde ich das Cover mal mit verlinken.
Kannst du mal machen.
Ja. Das ist,
das sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Motiv. Das stimmt. Ja, und es ist, Darius 2 ist ja auch ein 8-Megabit-Spiel. Das hat mich auch gewundert, weil so toll ist die Grafik. Also der erste Level ist ja noch ganz schön mit diesem Feuer, was so wirklich einen schönen Tiefeneffekt hat. Aber dann die nächsten Level,
Aber genau dieses Feuer schaust du dir mal auf der PC Engine an.
Ja.
Das sieht viel besser aus. Also das Super Darius 2 auf der Engine ist einfach unglaublich gut. Das ist, ja, bleibe ich dabei. Gut. Mit CD-Soundtrack, natürlich, klar, eben von CD, aber das ist einfach das bessere Spiel. Gefällt mir viel besser als auf Mega Drive der
Bestimmt. Port.
Aber dann kommen wir zu einem Spiel, was Mega Drive exklusiv ist.
Juhu.
Und irgendwie Technosoft in absoluter Bestform zeigt. Also Elemental Master ist ein unglaublich gutes Shoot'em'up.
Und ich verstehe nach wie vor nicht, warum das nur 79 bekommen hat. Also
das stimmt,
das ja, gebe ich dir recht. Die Musik ist genial, schon alleine der Einschaltscreen, so dieses Elemental Master da so sich reindreht und dann die Intro-Musik, hammergeil. Also das war super geil und grafisch.
Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass der Vinnie Forster da klein geredet wurde bei der Wertungskonferenz, weil er vergibt ein super Gesicht. Mit einem Alle Wetter, mit Elemental Master zeigen die Techno-Profis der Konkurrenz, wie ein innovatives Ballerspiel auszusehen und zu klingen hat. Und genau das ist der Punkt. Genau. Es ist irgendwie auch sehr innovativ.
Es macht Spaß.
Heutzutage sogar noch.
Ich habe es gestern gespielt und vor uns gerade noch. Ich sehe es gerade noch auf dem Fernseher. Das ist zeitlos. Und es sieht immer noch super aus.
Richtig, und es spielt sich halt auch komplett
es eigenständig. Es klingt herrlich. Es ist total flüssig. Und das ist so herrlich gemacht, diese, ich glaube, im zweiten oder dritten Level, das ist ja ein Top-Down-Shooter. Sowas wie, oder Twinkle Tail geht in die Richtung und Undead Line und sowas. Aber ich habe die anderen, die ich gerade genannt habe, die sind lange nicht so schön spielbar wie das. Das ist schnell, du kannst nach vorne und hinten schießen, je nachdem, wie du auf dem Pad drückst. Und es gab ja dann noch, du hast es schon mal erwähnt, ich hatte den Arcade Power Stick und da hatten sie dann in den Tipps, hatten sie gesagt, setz doch den Vor- und den Rückwärtsschuss auf Dauerfeuer und drück dann beide Knöpfe gleichzeitig, dann schießt er immer nach vorne und hinten immer abwechselnd. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Irgendwann hast du dann aber so viele Projektile auf dem Bildschirm, dass du halt gar nicht mehr durchsiehst. Und es ist auch wirklich schön gemacht. Im zweiten Level läufst du durch einen Wald. Und da du es ja von oben siehst, sind es immer nur so Grünschattierungen, wo du auch teilweise so, wo die Gegner dann durchscheinen, die unter diesen Bäumen lang fliegen und laufen und sonst was. Also mich hat es total abgeholt gestern wieder. Und ich kann mich noch dran erinnern, damals in den 90ern, ich habe das super gerne gespielt und fand es super. Und der Schulle hat dann irgendwann gesagt, hast du es mal durchgespielt? Ich sag, nee, das ist so schwer und das schaffe ich nicht. Und sonst war, hat er gesagt, ja, bring mal mit. Und dann bringe ich dem das mit. Und zwei Tage später komme ich zum Training und der Schulle sagt, hier, dein Spiel und ein Video vom Ende. Und ich so, what? Ja.
Ja, aber wenn du sagst, und ein Video vom Ende, dann hat er das ja auf 50 Hertz gespielt.
Ja, und?
Weil ein Videorekorder keine 60 Hertz damals aufnehmen konnte. Stimmt.
Ich glaube, er hatte keine.
Das heißt, er hat es viel leichter. Der alte Cheater.
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Aber ich weiß nicht, ob ich damals manches schon umgebaut hatte. Keine Ahnung.
Aber worauf ich eigentlich noch so eingehen wollte, es war eben tatsächlich innovativ, weil man eben mit diesem Magier durch die Gegend läuft. Damals die Shoot'em-ups waren eigentlich immer alle irgendwie Flugzeuge mit Lasergeschützen und so weiter. Und ja, also man ist halt auf der Erde oder eben auf einer über Wald und Wiesen gelaufen, hat dann diesen Spiegel auch eingesammelt, der dann einfach den Charakter immer noch gespiegelt hat, wie so Sidekicks. Und ja, ein unglaublich gutes Spiel. Und eben tatsächlich eben Mega Drive exklusiv. Ich meine sogar, das kam nur in USA und Japan.
Ja, gab kein PAL.
Da gibt's da eine europäische Version?
Nein, gell? Gibt nur die US und die japanische, genau. Und die US von Renovation, glaube ich, rausgebracht. Also nicht von Technosoft oder von irgendjemand sonst, sondern Renovation Game haben das, glaube ich, rausgebracht in den USA. Mit einem furchtbar hässlichen Cover. Ein
unglaublich schlechtes Cover. Boah.
ich habe das nur behalten. Ich habe das, glaube ich, damals nicht wieder verkauft, die US, weil ich gedacht habe, oh nö, das habe ich noch nie US irgendwo gesehen und behalte das mal. Aber das Cover, wenn man das anguckt, das sieht halt wirklich abartig schlecht aus. Aber so ist halt. Aber dieses Spiel macht wirklich, wirklich richtig Laune. Und ich werde mich auch nachher nochmal dran setzen und nochmal mich versuchen. Und du hast ab dem zweiten Level, kriegst du, glaube ich, noch eine Fee dazu, weil du vorhin Sidekick gesagt hast. Da hast du wirklich da triffst du so eine Fee in so einer Zwischensequenz. Da kommen ja auch immer so Zwischenbilder, die sehr cool aussehen. Und dann hast du noch so eine Fee halt, die auch mitkämpft. Das ist ganz witzig. Das ist so wie bei Lunar zum Beispiel. Ja, dieser,
sehr cool.
Da ist bei Lunar 2 ist dieser kleine Drachen immer da dabei. Und der schaltet sich dann auch immer mal ins Geschehen ein und hilft mit, irgendwelche Bosse kaputt zu machen und so weiter. Ja, und das ist ja auch so. Also ich finde es eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
Ja, geht mir schon auch so. Also unter Shoot'em Ups auf Mega Drive ein absolutes Highlight. Hammer.
Also auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht gespielt habt, auf jeden Fall anspielen und ihr werdet es lieben. Bin ich mir sicher.
Was schreibt, ich, ganz kurzes Zitat noch von Winnie Forster. Elemental Master ist hektisch, schwer und reich an brillanten Einfällen.
Herrlich.
Ja? Alles wahr. Und weil du vor uns, genau, du hast vor uns ja noch erwähnt, dass da so irre viel los ist auf dem Bildschirm. Mhm. Und ich glaube, das wird nicht einmal langsamer. Nee. Und es flackert auch nichts.
Also es sieht unfassbar
aus. Ist einfach nicht.
Die ganze Zeit.
Ja. Gut, genug von Lobgesang. Wir blättern auf Seite 141 und jetzt ist es nämlich vorbei mit Lobgesang. Den Magical Hat habe ich heute nochmal angespielt.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich finde, das ist totale Grütze.
Ja, totale Grütze. Also totale Grütze wahrscheinlich nicht, weil es sieht zumindest sehr, sehr nett aus. Ist schön bunt, kann rumspringen.
Ja, aber was ich schon mal gar nicht leiden kann, der Charakter läuft ewig nach.
Ja.
Drück einfach mal nach rechts und hör dann auf zu laufen.
Ja, der läuft, der spielt sich ein bisschen komisch, dann, das stimmt. Aber nicht schlecht.
Der läuft einen halben Screen noch.
Ja, aber das geht, das lässt sich noch steuern. Also, ja. Also es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach deutlich besser als die PAL- und US-Umsetzung davon. Das kam nämlich später als die Cap Attack mit einer völlig anderen, Geschichte und mit völlig anderen Charakteren und alles total so dunkle Farben und oh, das sah überhaupt nicht mehr schön aus. Und aber hatte dieselbe, also das ist die Basis für das die Cap Attack gewesen. Einfach komplett remodeled. Aber
da fragt man sich doch wirklich, wie kann man denn bitte aus so einem schönen, bunten Spiel mit so wirklich zuckersüß Grafik da am Ende dann sowas Düsteres wie die Cap Attack machen?
Keine Ahnung.
Komisch. Das ist ja komplett neu überarbeitet.
Aber dann. Sega war halt damals so
verrückt.
Niedlich, war vielleicht Nintendo, aber nicht Sega. Sega war hart.
Ja.
Irgend sowas.
Naja.
Ja, Lakers vs. Celtics, gut. Scheint ziemlich gutes Basketball zu sein, aber hab ich nie gespielt. Hast du Basketballspiele gespielt?
Das ist aber nicht das Mega Drive Basketball, was so unglaublich teuer ist mittlerweile, oder?
Es gibt ein...
Ich glaube, das kam später.
Ein teures?
Es gibt ein Basketballspiel, ja. Das ist irgendwie an die Händler ausgeliefert worden und direkt wieder eingezogen worden, weil irgendwie die Lizenz ausgelaufen war, genau über Nacht oder irgendwas war da. Ich bring's nicht mehr ganz genau zusammen. Auf alle Fälle gibt's eins von diesen Basketballspielen für Mega Drive, die absurd teuer sind. Also absurd heißt 1,5-2.000 Euro.
Nee.
Gut, wahrscheinlich mittlerweile noch viel teurer. Das Wissen bezieht sich jetzt gerade auf vor 2-3 Jahren war das.
Okay.
Da hatte ich das in der englischen Retro Gamer mal gelesen.
Ah. Nee. Sagt mir gar nichts.
Ja, das ist eben auch tatsächlich rar. Im Sinne von, da gibt es wohl bekannte Exemplare, ich weiß nicht genau, 10, 15 Stück, irgend sowas.
Es ist nicht nur teuer, sondern teuer rar.
Halt. Genau. Das hast du ja gerne mal. Das ist einfach, manche Spiele sind teuer und du kriegst sie einfach, wenn du genug Geld hast. Und dann gibt es ein paar Titel, die bekommst du halt einfach nicht.
Gibt's nicht, ne? Ja.
Ja. Naja, Seite 142. Mega-Panel, was ich nie gespielt habe. Und ein F-Zero mit einem Powerplay besonders empfehlenswert, 85%. Und wir haben es, glaube ich, schon in der letzten Ausgabe besprochen.
Ja. Und ich habe es gestern nochmal gespielt und habe direkt die erste Liga mal komplett durchgespielt. Ach, herrlich. Ein schönes Spiel.
Ja, ein gutes Spiel bleibt einfach ein gutes Spiel, auch nach 30 Jahren.
Hammer.
Also das ist ja sensationelles Spiel. Genauso wie auf Seite 143 dann auf nur einer Seite abgehandelt. Zweimal Supergesicht, 94% Super Mario World. Und auch das haben wir im letzten Podcast schon besprochen.
Genau.
Denn ja, also absolute Lobhudelei. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist der Sound mit 76%. Weil ich finde, da sind einige extreme, gute, catchy Tunes dabei, die ja mehr als 76% verdient hätten.
Total. Aber vor allen Dingen, es geht dir nie auf den Senkel.
Ein bisschen rumkritteln.
Die Mucke geht dir nie auf den Senkel. Das ist wirklich herrlich. Super Spiel.
Da gibt es dieses, weil ich gerade die Stage oben rechts mit dieser Schildkröte, das ist die Stage, da ist, glaube ich, so eine ganz coole Klaviermusik.
Ja.
Und da war ich damals extrem begeistert, weil sowas wie so Klaviermusiken, das kannte man einfach von Konsole seiner Zeit noch nicht.
Irgendwie so, ja. Ich kann es schlecht reproduzieren.
Ich werde jetzt nicht anfangen zu summen.
Ich habe es im Kopf.
Wir begeben uns auf Seite 144. Du hast es im Kopf.
Total
du hast es am Kopf.
Ich muss weg.
Wir sind auf Seite 144. Pilot Wings. Hm. Wo ich gestehen muss, ich bin damit nie wirklich warm geworden. Hab das aber jetzt mal wieder ein bisschen angespielt. Das ist, ja, das ist schon irgendwie ganz cool. Ich kann verstehen, wenn man das gerne mag. Aber mir war das irgendwie immer zu unspannend. Das, ja, technisch natürlich für damalige Verhältnisse extrem cool. Aber ich bin damit nie so richtig, dass ich jetzt gesagt hätte, Mensch, Pilot Wings ist so das Spiel der Spiele für mich. Ganz im Gegensatz zu Gradius 3. Das allerdings erst seit einem knappen Jahr. Seitdem es den, es gibt diesen, ich meine, es ist ein Portugiese oder Brasilianer, der diese SA1-Hacks macht für Super Famicom-Spiele, dass sie eben nicht mehr ruckeln.
Cool.
Hat er rausgebracht für Contra, für Gradius 3 und jetzt ganz neu für Super R-Type.
Okay.
Und so wird eben Gradius 3 auch sehr viel spielbarer. Weil Gradius 3 hatte halt das Problem, dass es auf dem Super Famicom rauskam, was mit 3,58 MHz ja nur getaktet ist, dementsprechend so langsam war, dass es grafisch halt sehr toll ausgeschaut hat, aber eben super lahm war, ständig geruckelt und geflackert hat und dementsprechend keinen großen Spaß gemacht hat. Deswegen gibt es von Martin Gaksch auch nur ein Gezu-Gesicht mit 57%. Wow.
Das ist schon hart.
Und ein Konami ist mit der Gradius 3-Umsetzung mal ganz schön ins Fettnäpfchen getappt. Die Mega Drive lacht sich kaputt. Tja, ja, stimmt tatsächlich. Aber jetzt mit diesem SA1-Chip macht es richtig Spaß. Also da mag ich Gradius 3 schon wirklich gern.
Gut. Das sind tatsächlich zwei Spiele.
Hat der Wolfgang noch was hinzugefügt?
Ich wollte
sagen, hat der Wolfgang noch was hinzuzufügen?
Nie gespielt.
Okay.
Also wirklich, Gradius 3 habe ich noch nie gespielt. Oder habe ich es auf der PS2 vielleicht mal gespielt? Wo Gradius 3, 4...
Stimmt, da gab es das ja auch.
Mal. Ja, nee, ja. Super Nintendo kann ich mich
mein da nicht. Mein Lieblingsteil ist tatsächlich immer noch Gradius 2.
Gradius 2?
Gradius 2 auf der PC Engine ist mein Lieblingsteil. Gradius 2 Gopher. Den mag ich extrem gern. Dann, nächste Seite. The Guardian Legend. Ein Mix aus Zelda und Ballerspiel.
Mhm.
Immer ein Level ist Shoot'em Up. Der andere Level ist Exploring wie Zelda und kleine Rätsel lösen. Ich mag das Cover davon von der japanischen Version extrem gern, weil das ist so Giga-esque, also so Alien-mäßig. Da ist so eine Frau vorne drauf, aus der ganz viel so Schläuche und so halt rauswachsen, so Biomechanik halt.
Schön.
Weißt ja, genau mein klar. Fall. Ja, und ich meine, es gibt zu Guardian Legend auch einen Cheatcode, dass man nur die Shoot'em-up-Sequenzen spielen kann. Und da werde ich mich irgendwann noch mal ransetzen.
Muss ich mal gucken.
Weil das mag ich doch dann noch mal.
Hast du es mal gespielt?
Weil nur die Baller-Sequenzen. Ja, ich habe angefangen mal, aber diese Oberwelten, die eben so Zelda-mäßig sind, das hat mir irgendwie alles.
Also ich fand das Ballerspiel, der erste Level, ich fand es total schwer am Anfang. Und wo ich dann den Baller-Level durch hatte, dann das Zelda-Ding, das war dann eigentlich ganz witzig. Da habe ich dann nur irgendwie vergessen, was ich machen muss und habe dann aufgehört. Aber das hat sich ganz gut gespielt. Also ich denke, die 75 sind wahrscheinlich tatsächlich gut eingeschätzt.
Ja, ich werde das werde ich mir schon nochmal anschauen. Da bin ich jetzt im Vorfeld nicht dazugekommen, aber ich will eigentlich nur die Baller-Sequenzen spielen. Beziehungsweise vielleicht schaue ich mal ganz kurz auf so ein Oberwelt-Ding. Wenn es dann doch irgendwie Klick macht und es gefällt mir, dann spiele ich es halt weiter. Aber das ist ewig her, dass ich das damals angefangen habe. Und da weiß ich noch, genau in diesen Zelda-mäßigen Parts habe ich dann halt aufgehört. Ja, dann sind wir schon auf der nächsten Seite. Weil heute gehen wir echt im Galopp durch. Und da habe ich was Neues gelernt beim Test von Super Offroad. Mhm. Und zwar, dass die NES-Variante den 4-Spieler-Adapter unterstützt hat. Mhm. Und das finde ich ja so cool. Ich habe ja sowieso noch so ein paar 4-Spieler-Adapter da und Pads ja sowieso. Hm. Und irgendwann, wenn mal wieder ein Treffen bei mir oder was ist, wird das mal rausgeholt.
Gerne.
Weil Super Offroad zu viert macht bestimmt mega Spaß.
Gerne, gerne. Können wir auf jeden Fall mal machen. Wertung ist jetzt nicht so toll, aber gut.
Ja, ich fürchte halt, das wird flackern wie Hölle.
Das stimmt.
Auf dem NES.
Die NES-Sachen haben
das wird wahrscheinlich das Problem sein.
Das stimmt.
Ja, und dann ist noch getestet ein Shoot'em Up auf PC Engine, was ich tatsächlich noch nie gespielt habe. Burning Angels.
Ich auch nicht.
Und kommt mit 58% auch gar nicht so gut weg. Aber ja, ich muss es mir irgendwann mal anschauen. Das habe ich nicht angespielt. Irgendwie, ja, unterm Radar. Vielleicht ist es ja wirklich ganz nett. Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss es mir irgendwann mal anschauen. Das hat, glaube ich, auch ein ganz schickes Cover. Das schon. Das ist irgendwie so ein bisschen in weiß und blau und hell gehalten. Das ist irgendwie ganz schick. Und auch irgendwie, ich meine auch irgendwie so ein Anime-Charakter drauf. Die nächsten Seiten können wir fast alle überspringen. Ich mag noch den Seite 151 Kurztest von F1 Race. F1 Race ist ein legendäres Spiel auf Game Boy. Ich mag das sehr, sehr gern. Halt Rennspiel ganz normal und hat damals aber eben, und das war das Coole, man konnte es zu viert gleichzeitig am Game Boy spielen. Und da erinnere ich mich noch an diverse lustige Rennen, dass wir das, ich weiß gar nicht mehr, du hattest ja keinen Game Nee. Boy, aber ich habe das mit Klassenkameraden dann gespielt. Also da haben wir auf alle Fälle eine Vierer-Link-Geschichte gespielt gehabt.
Ja, diese, ich kann mich noch an diesen Vier-Spieler-Adapter erinnern. Und da gab es doch auch das Spiel mit dem Adapter, ne? Mhm. Das war doch direkt genau damit drin, dieses kleine viereckige Kästle, wo du dann die anderen drei noch genau dran stecken konntest.
69,90 Mark oder 74,90 Mark, irgend sowas.
Herrlich.
Ja. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass ich das WWF Wrestling gekauft hatte damals im Kaufhof? Mhm. Und dann komme ich nach Hause, 70 Mark, das Spiel das WWF Wrestling durch, irgendwie nach dem zweiten Anlauf, fand es irgendwie überhaupt nicht gut und irgendwie ziemlich langweilig und halt einfach nicht dolle. Bin ich am nächsten Tag in den Kaufhof, habe der Verkäuferin dort gesagt, dass es ein Geburtstagsgeschenk war und dass ich es umtauschen möchte, weil der Beschenkte das Spiel schon hat. Mm. Gott, war ich damals dreist.
Hammer.
Und dann hat sie gesagt, ja, sie kann mir das Geld nicht wiedergeben, aber ich kann mir was anderes aussuchen. Und dann habe ich 5 Mark noch draufgezahlt und habe F1 Race mit 4 Spieleradapter mir dafür gekauft.
Toller, guter Tausch.
Und mit F1 Race habe ich richtig lange Spaß gehabt.
Sehr guter Tausch, ja.
Ja, absolut. Spiele ich auch jetzt ab und an noch. Ist halt auch so cool, dass du hast ja Batteriespeicher. Also du gewinnst ein Rennen, musst, glaube ich, immer ersten Platz machen, damit es weitergeht. Und dann speichert er das aber auch jedes Mal. Und zwischen den Rennen wirst du dann immer beglückwünscht von Toad und Mario und Luigi, dass du eben weitergekommen bist. Die haben da immer so ihren kleinen Auftritt.
Cool. Schön.
Ja, und ansonsten kommen dann noch so ein paar kleine Mini-Tests für den Gameboy. Bubble Bobble ist noch dabei, was auch eine nette Umsetzung war. Das war einfach, ja, der Arcade-Klassiker halt auf den kleinen Gameboy. Muss ich sagen, ist gut gelungen. Hat schon Spaß gemacht. Und dann auf Seite 154 kommt ein größerer Bericht über den Gameboy. Unentbehrliches für unterwegs. Welche Spiele muss man unbedingt haben und was gibt es Neues an der Zubehörfront? Ich glaube, da war gerade der Gameboy erschienen in Europa. Kann das sein?
Anfang 91?
April 91? Das müsste quasi da gerade gewesen sein, oder?
Kann sein.
In dem Bericht geht es einmal, die 15 empfehlenswertesten Gameboy-Spiele werden vorgestellt, mit Powerwertung dazu und ganz kurzer Beschreibung. Da sind dann so Sachen halt dabei wie Gargoyle's Quest, über das wir schon gesprochen haben, Final Fantasy Legend, das Sunsoft Batman, Super Mario Land, Tetris, natürlich Tennis, das Castlevania, Dr. Mario, also lauter gute Titel werden da mal besprochen. Und ich finde es eigentlich schon völlig verrückt, dass dafür, dass das Gerät erst ein Jahr auf dem Markt war, es so viele tolle Spiele davon schon gab. Das ist schon, ja.
Ja, es hat sich super, super verkauft und in Deutschland gab es es ab Herbst 1990. Also es war schon fast ein halbes Jahr auf dem Markt zu der Zeit.
Stimmt, weil dann im April 91 war ich ja die Geschichte habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, war ich in Karlsruhe zu Besuch meine Mutter hat damals in Karlsruhe gearbeitet. Und da habe ich sie an Ostern besucht und bin dort dann in den, ich meine, Hertie oder Karstadt und habe für 159 Mark meinen Gameboy und für 49, mit Tetris und für 49 Mark extra noch Super Mario Land gekauft.
Wow.
Und ab da war der Christian ein glücklicher Christian. Das war echt cool. Und dann, genau, und dann hier auf der Seite 155 sind lauter noch so Kurztests, wo man aber das Gefühl hat, dass auf dem Gameboy nur Schrott rauskommt, weil die alle furchtbar schlecht getestet sind.
Ja, da kommt keins über 60%.
Also irgendwie von Head-On Richtig. Und komischerweise, also das Go-Go-Tank, was sie testen mit 51%, das ist ein Hidden Gem. Das Spiel, wenn man sich auf das ein bisschen länger einlässt, ist ein richtig gutes Spiel. Man steuert ein kleines Flugzeug und an dem Flugzeug hängen immer so kleine Bröckchen dran. Und das Level startet immer, indem ein Panzer unten losfährt und es kommen immer Hindernisse dem Panzer entgegen. Mhm. Und mit dem Flugzeug wirfst du immer kleine Dinge ab, damit der Panzer drüber fahren kann über die Hindernisse. Und das macht wirklich Spaß. Das ist nicht ganz einfach. Gerade am Anfang ist es, man muss sich erstmal dran gewöhnen, wie das Flugzeug sich so steuert. Dann kommt man ein bisschen rein und dann werden irgendwann die Level auch ganz knifflig. Also das ist schon richtig cool.
Cool. Nie gehört von.
Okay. Mir geht es jetzt so, ich habe es neulich am Emulator eben angespielt, dass ich gedacht habe, ich schaue doch irgendwie nochmal, ob ich das nicht als in Original verpackt nochmal schön finde.
Schön.
Also Original verpackt im Sinne von verpackt und neu will ich sowas nicht kaufen.
Nee.
Ja. Ja, Mensch, und dann sind wir irgendwie auch schon in der Powerplay.
Ja, dann gibt es noch kurz die Pixel Art, wo noch ein paar schöne Bilder drin sind. Unter anderem unten rechts auf der Seite 157 dann von Elemental Master mit der vor uns angesprochenen Fee. Und es sieht schon echt gut aus, muss ich sagen.
Ein super schönes Bild.
Ja, das ist die erste Zwischensequenz nach dem ersten Level.
Richtig, genau, wo man die Federn dazu bekommt. Stimmt.
Ja.
Ein schöner Verschreiber ist auf der ersten Seite da von diesem Pixel, von der Pixelpracht, von dem Beitrag. Danke, Martin. Super Mario Land ist durchgespielt. Und oben ist dann ein Screenshot von Super Mario World.
Stimmt.
Diese Nerds
Mensch.
Wieder. Wenn sie auf solche Sachen achten.
Ja.
Und dann würde ich sagen, schwenken wir halt noch um auf die Videogames, oder?
Und klicken uns da nochmal schnell durch.
Und besprechen noch, genau, ja, das Ding ist halt, es werden viele Tests sind einfach doppelt. Ich denke mittlerweile, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir den Podcast weiterführen. Ich glaube aber ab 92 oder dann irgendwann 93 werden wir uns fast nur noch um die Videogames kümmern. Weil das ansonsten zu oft durcheinander kommt, dass es in beiden Magazinen halt besprochen ist.
Das glaube ich auch.
Weiß nicht, müssen wir mal schauen, wie wir das machen irgendwie. Aber ja, weil jetzt in der Videogames, was ist denn noch besprochen, was wir vergessen haben vom ersten Quartal 1991. Irgendwie.
Also es gibt ja hier noch die Seite mit den besten Spielen.
Ah ja.
Auf der Seite 24.
23. 23.
Genau, Seite 23. Wo nochmal die besten Spiele durchgehend also die 10 besten Spiele für jedes System werden dann nochmal durchgegangen. Unter anderem Tetris, 96%.
Ja gut. Aber für den 9. Platz Chessmaster, da hat man eher das Gefühl, ihnen ist nichts Besseres mehr eingefallen. Ja. Weil das Chessmaster ist jetzt nicht so unbedingt das große Highlight. Also es wäre nicht das erste Spiel, was mir einfällt auf dem Gameboy, was man dringend gespielt haben sollte. Schön finde ich die Liste auf dem Master-System.
Ja, da ist aber auch Shanghai, ganz ehrlich, ist halt auch so, braucht man das als beste Spiele? Auf jeden Fall R-Type, das Beste.
Allerdings.
Das ist schon super. Ja. R-Type, Fantasy Star.
Weil ich es wieder sehe, 8. Platz, Power Strike. Ja. Ich bleibe dabei, ich mag das erste Power Strike nicht besonders gern.
Nicht?
Das ist mir viel zu chaotisch.
Hast du das zweite Mal gespielt?
Das ist super.
Das Power Strike 2 auf Master System.
Ja, ist schwer, aber gut.
Also ich finde sie ja die Alestis auf dem Game Gear sind halt deutlich einfacher als die auf dem Master System. Und schön zu spielen.
Das stimmt, absolut. Ja, aber ich habe Power Strike 2 jetzt halt wieder auf dieser PS4 Collection gespielt und finde das wirklich gut. Wobei, ach, das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich habe ja meine PS4 Collection, die mit dem kleinen Minigame hier, die habe ich ja verkauft und habe mir dafür jetzt die Switch-Variante mit dem kleinen Game Gear gekauft, weil ich die irgendwie lieber haben wollte.
Und spielt sich anders? Nee.
Nö, exakt gleich, aber das Schöne ist halt, dass man die Switch einfach mitnehmen kann.
Ja, das stimmt. Da hast du recht.
Und dafür ist es dann so, weißt du, die hängt halt am Fernseher. Und dann kannst du es halt so und so spielen. Was tatsächlich unspielbar ist und einfach nur ein nettes Gimmick, ist halt dieser Minigame hier.
Ja, ist wahrscheinlich ein Fusselscreen ohne Ende, oder?
Das ist voll der Quatsch. Also, böse gesagt, jetzt ist halt wirklich so ein Sammelding irgendwie. Aber kann eigentlich nichts.
Sammelplastik.
Hätte man sich sparen können. Ja, richtig. Ja. Naja, kommen wir zurück auf die Tests da. Mega Drive, da gibt es, glaube ich, nichts auszusetzen, außer dass sie auch wieder Sogo-Bahnen drin haben. Schönerweise ist schon Musha-Aleste damit drin. Das kommt dann bei der Powerplay erst im April.
Ja. Hellfire,
gut. Und ich würde sagen, da reden wir da dann auch erst drüber.
Goals and Ghosts, ja. NES, Eishockey.
Erster Platz, Eishockey. Die Rache des Heinrich Lehnhardt, weil der ist doch so Eishockey-Fanatiker. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau deshalb ist das auf dem ersten Platz.
Ja, Probotector auf dem dritten, Zelda 2 auf dem fünften Platz und Zelda 1 auf dem sechsten. Nicht schlecht.
Das ist auch diskussionswürdig, weil eigentlich ist Legend of Zelda 1 schon ein ganzes Stück besser. Ja, Mai, wer weiß, was sie da gemacht
Engine,
haben.
Engine, World Court Tennis als erster Platz, Klacks als zweiter.
Ja, weil, weißt du, warum World Court Tennis da auf dem ersten Platz ist? Weil es Final Match Tennis noch nicht gab.
Stimmt.
Also Final Match Tennis ist nochmal einen ganzen Zacken besser.
Ja. R-Type, aber da sieht man, da gab es die ganzen CD-Spiele noch nicht.
Richtig.
Sind jetzt keine schlechten Spiele, aber...
Aber Ys und Darius und so muss doch 1991, gab es das doch schon. Aber noch nicht in USA. Mhm. Das ist der Grund. Weil ein Ys-Book 1-2, das hast du halt nicht gespielt auf Japanisch.
Ja, das stimmt.
Da gab es zu der Zeit gab es wahrscheinlich Fighting Street und das war halt Grütze.
Ja.
Und ja, Darius auf CD oder so, weiß ich nicht, vielleicht fanden sie es dann doch nicht so gut.
Oder sie haben es nicht getestet einfach. Weil ich glaube, die meisten Sachen sind hier einfach aus der Powerplay übernommen, die Tests.
Ja.
Ja, müssen wir mal gucken.
Jetzt kommt was Lustiges noch.
Lynx.
Die besten Lynx-Spiele, da gibt es nur eine Top 5.
Und ohne Bilder.
Ja, ohne Bilder ist auch schön. Ja.
Ja.
Und ansonsten den Testteil von der Videogames, von der allerersten, ich meine, da sind wir auf fast alles schon eingegangen. Worüber wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, Teenage Mutant Turtles. Auf Seite 41 werden die getestet und das mochte ich auch sehr gern. Also ich mag alle drei Teile auf dem Game Boy. Das sind einfach gute Side-Scrolling, Beat'em-Ups, Action-Dinger, die einfach Spaß machen. Nicht überragend, aber das ist schon eine schöne Versoftung von Konami.
Die habe ich ja wie immer nie gespielt. Ich muss ehrlich sein, wirklich, die Gameboy-Sachen sind fast alle an mir vorbeigegangen. Da habe ich, glaube ich, nur dieses Revenge of the Gator, wie hieß denn das, dieser Pinball.
Ja.
Den
Pinball Revenge
of the Gator. Genau, den habe ich auf dem Flugplatz immer, da war auch einer, der hatte einen Gameboy, das habe ich dann immer auf dem Flugplatz gespielt, das weiß ich noch, wenn gerade nichts
war. Das suche ich im Übrigen immer noch in Schachtel Japanisch.
Schwer zu kriegen?
Ich habe das als Suchfunktion auf Yahoo, es taucht einfach nicht auf. Ich bin schon so verzweifelt, dass ich gesagt habe, irgendwann kommt mein Gameboy mit Spieleset. Und da ist es dann dabei und dann
kaufe ich es. Da ist übrigens der Test zu Revenge of the Gator auf Seite 70. In der Videogames.
Ich habe schon überlegt, du, nächstes Jahr wäre bei uns auch 20-jähriges, dass ich das erste Mal in Japan war. Beziehungsweise wir gemeinsam. Stimmt. Du warst ja vorher schon mal da, aber dass wir gemeinsam da waren. Vielleicht haben wir ja nächstes Jahr Glück und dann fliegen wir da mal wieder 10 Tage hin.
Da wäre ich dabei.
Und spätestens dann hole ich mir eine Revenge of the Gator in Box.
Genau, für 10.000 Yen oder 20. Keine Ahnung.
Ah, was kostet die Welt?
Ist egal, genau.
Nee, das ist nicht so teuer. Das ist so ein 3.000, 4.000 Yen-Titel im Moment. Wenn man, also das lose Modul ist irgendwie ganz billig und mit Box in schlechtem Zustand habe ich es neulich gesehen, irgendwie für 3.500 Yen mal. Und das wäre es mir ja auch wert. Also ja, darf auch noch was mehr kosten, wenn der Zustand halt passt.
Genau. Egal. Ja, was haben wir denn übersehen hier? Ja,
viele Kurztests haben sie halt drin.
Sie haben halt das ganze Ding vollgehauen. Auf der Seite 80 kommt dann halt Musha-Aleste.
Ja, wo ich mich frage, ob wir nicht einfach das nächste Mal darüber sprechen.
Ich glaube auch, da sind noch ein paar andere Dinger dabei. Das Elemental Masters hier auch nochmal schön getestet.
Ja, die haben das irgendwie alles
Gaiares. Ein bisschen,
es wirkt, als ob sie etwas umfangreicher gemacht haben, gell? Gaiares, genau. Castle of Illusion, da hatten wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Aero Blasters auch. Ja, das ist jetzt sehr viel Name-Dropping, was wir irgendwie hier gerade betreiben. Aber ich denke, dann machen wir einfach nächsten Monat weiter und gehen dann doch nochmal auf die Videogames von 1,91 und 2,91 so ein bisschen rein. Das geht halt ein bisschen hin und her.
Ist halt wir können ja bei den Mega Drive-Spielen anfangen. Genau. Bei Mega Drive auf der Seite 80 vielleicht anfangen und dann weiter durchgehen. Das ist doch eine gute Idee.
Ja, dann machen wir das doch so. Beim nächsten Mal, meinst
du? Ja, beim nächsten Mal. Nicht jetzt.
Ja, gut. Dann Weil jetzt, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir jetzt dann doch loslegen. Aber nee, das passt ja tatsächlich. Dann das nächste Mal groß anlegen, Muscha Aleste und Gaiaris. Und genau, so machen wir das. Naja, dann sind wir jetzt irgendwie bei nur einer Stunde 20, aber das reicht ja vielleicht auch. Wir wirken heute vielleicht ein klein wenig planlos. Ich, Entschuldigung dafür. Schön, wenn ihr dran geblieben seid. Genau. Dran geblieben seid. Wenn ihr dran geblieben seid. Wie immer der Hinweis, wir freuen uns über Bewertungen und wenn ihr in unserem Blogbeitrag euch mitteilt und eure Geschichten irgendwie zum Besten geben wollt und euch einfach ein bisschen mit einbringt, bleibt uns gewogen.
Genau, aber es fehlt noch.
Moment.
Genau.
Es fehlt ja noch ein Segment. Dann teaserst du an.
Welches Spiel würdest du, wenn du nur ein Spiel nehmen könntest, welches Spiel würdest du aus dieser Powerplay nehmen?
Das ist, obwohl es so viele Spiele diesmal ja waren, sehr leicht.
Na?
Es wird Elemental Master, ganz klar.
Bei mir auch. Das habe ich auch rausgesucht.
Ja, ist...
Ja. Also nachdem wir ja letzte Woche oder letzten Monat schon Super Mario hatten, ich bin für Elemental Master.
Ja. Witzigerweise zum Spielen werde ich mir diesmal rauspicken, dass ich mir Guardian Legend nochmal genauer anschaue und ich werde mir auch Shadow Dancer nochmal näher anschauen. Weil das hat mich, prinzipiell hat mir Shadow Dancer auf den ersten Blick ganz gut gefallen. Es war halt heute ein bisschen wenig Zeit, das ein bisschen mehr zu spielen. Aber wenn man wirklich aus diesem Monat nur ein Spiel mitnehmen dürfte, dann wäre das Elemental Master. Ja. Weil es einfach, ja, absoluter Klassiker. Da haben wir vor uns, als wir drüber gesprochen haben, wollte ich dich noch fragen, weil du das wahrscheinlich weißt, gibt es einen Soundtrack zu Elemental Master?
Den Soundtrack gibt's, den gab es damals. Technosoft hat ja viele, viele Soundtracks auf CD rausgebracht. Und das war auf, ich glaube, da gab es Volume 1, 2, 5, irgendeins. 1 bis 5, Illusion hieß die, glaube ich, von Technosoft.
Stimmt, ja.
Und da war,
richtig, jetzt wo du
sagst. Da war, glaube ich, Elemental Master und Herzog drauf. Aber ich müsste lügen, ich weiß es nicht genau. Müsste man mal nachgucken. Aber es gibt den Soundtrack auf jeden Fall auf CD. Ob das jetzt nur die Chiptunes sind oder ob das nochmal neu eingespielt ist, kann ich auch nicht genau sagen. Ich habe die Chiptunes.
Ich werde gleich mal bei der Video Game Music Database gleich mal nachrecherchieren. Ja. Genau. Aber gut, dann ziehen wir das gar nicht weiter in die Länge. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank und wir hören uns im April.
Genau.
Und ja, spielt was Schönes, spielt Elemental Master. Habt Spaß und bis dahin.
Und bis dahin.